Tonight we're going to proclaim.
Heute Abend proklamieren wir die letzten drei Verse von Psalm 19, also Verse 13 bis 15. Diese Worte sind ein Gebet Davids, ein Gebet, das wir selbst seit einigen Jahren für uns beten. Immer wieder staunten wir darüber, wie dieses Gebet erhört wurde. Beginnt es doch mit den Worten: Wer versteht all seine Fehler? Reinige mich von verborgenen Fehlern. Rückblickend staune ich nur so darüber, wie viele verborgene Fehler der Herr ans Licht gebracht hat, seit wir dieses Gebet sprechen. Wir werden das Gebet einmal selbst sprechen und euch dann auffordern, gemeinsam mit uns den letzten Vers zu beten. Wer versteht all seine Fehler? Reinige mich von verborgenen Fehlern. Auch von übermütigen Sünden halte deinen Knecht zurück. Lass sie mich nicht beherrschen. Dann werde ich tadellos sein und rein von schwerem Vergehen. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Nun möchten wir gerne, dass ihr diesen letzten Vers mit uns betet. Denkt daran, das ist ein Gebet. Betet nicht mit, wenn ihr es nicht ernst meint, denn Gott wird euch beim Wort nehmen. Wir sagen es euch Stück für Stück vor und ihr sprecht uns bitte nach. Gut? Lasst die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Betet das nun noch einmal, und zwar diesmal gemeinsam mit uns. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Gott segne euch. Kommen wir nun zum Thema dieses Abends. Die Autorität und Kraft des Wortes Gottes. In der letzten Lehreinheit wies ich euch darauf hin, dass der Titel Wort Gottes zwei verschiedene Anwendungsmöglichkeiten hat. Einmal bezieht er sich auf die Bibel und einmal auf Jesus Christus. Sie beide werden als Wort Gottes bezeichnet. Daraus folgt, dass zwischen Jesus und der Bibel völlige Übereinstimmung besteht. Die Bibel ist das niedergeschriebene Wort Gottes, Jesus ist das personifizierte Wort Gottes. Wenn wir die richtige Beziehung zu Jesus haben möchten, brauchen wir die richtige Beziehung zur Bibel. Es ist unmöglich, die richtige Beziehung zu Jesus und gleichzeitig die falsche Beziehung zur Bibel zu haben. Die immense Bedeutung unseres heutigen Themas liegt auf der Hand, die Autorität und Kraft des Wortes Gottes. Denken wir zu Anfang kurz über die Bedeutung des Wortes Autorität nach. Das Wort Autorität leitet sich von dem Wort Autor ab. Mit anderen Worten, die Autorität eines Werkes entspricht der Autorität seines Autors. Der Autor gibt dem, was er produziert, die Autorität. Deshalb müssen wir wissen, wer der Autor der Bibel ist. Wer ist der Autor der Schrift? Die Bibel beantwortet diese Frage in 2. Timotheus 3, 16 ganz klar und deutlich. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Wenn du also vollkommen und zu jedem guten Werk völlig zugerüstet sein möchtest, dann ist die Quelle all dessen die Bibel. Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Im Griechischen steht hier von Gott eingehaucht. Das Wort für Hauch und das Wort für Geist sind identisch. Das heißt also, dass alle Schrift vom Geist Gottes eingehaucht ist. Mit anderen Worten, die Autorität hinter der gesamten Schrift ist die Autorität des Heiligen Geistes. Er ist der eigentliche Autor. Er bediente sich vieler verschiedener Kanäle und vieler verschiedener Werkzeuge, doch dahinter steht immer die Autorität des Heiligen Geistes, der Gott ist. Wenn wir uns also mit der Schrift konfrontieren, konfrontieren wir uns automatisch mit der Autorität Gottes. Es heißt in diesem Vers, alle Schrift sei von Gott eingegeben, nicht nur ein Teil. Es gibt Leute, die einige Passagen anerkennen und für von Gott inspiriert halten, während sie die göttliche Autorität anderer bezweifeln und sie folglich verwerfen. Doch das ist nicht im Einklang mit der Bibel, denn der Heilige Geist selbst sagt, alle Schrift sei von Gott inspiriert bzw. eingegeben und alle Schrift sei nützlich. Mit anderen Worten, man kann nicht einfach irgendwelche Bücher weglassen und sagen, sie seien belanglos. Bücher wie Esra und Nehemia sind sehr wichtig. Das Hohe Lied ist sehr wichtig. Der Prophet Nahum ist sehr wichtig. Richtet euer Augenmerk nicht nur auf ein paar bekannte Passagen der Bibel in dem Glauben, sie allein wären entscheidend. Das stimmt nicht. Wenn du zugerüstet werden möchtest, musst du dich von der ganzen Bibel zurüsten lassen. Das wird viele Jahre dauern, aber du wirst Schritt für Schritt vorwärts kommen, wenn du über das Wort Gottes nachsinnst, es studierst und praktisch anwendest, kannst du von Kraft zu Kraft gehen. Erinnere dich, Jesus sagte, auf sein Fundament bauen heißt, das Wort Gottes hören und tun. Nicht nur hören, sondern hören und tun. Was die Auslegung der Schrift anbelangt, so gibt es nur einen autorisierten Ausleger, und zwar den Autor selbst. Draußen im Vorraum werden etliche Bücher von mir angeboten. Ich bin der Autor. Wenn du etwas darin nicht verstehst, dann müsstest du am besten mich persönlich fragen, denn ich weiß ja, was ich mit einer bestimmten Aussage gemeint habe. Vielleicht habe ich nicht etwas so deutlich ausgedrückt, wie ich es ausdrücken sollen, aber ich weiß, was ich damit gemeint habe. Und wenn du wissen möchtest, was eine bestimmte Bibelstelle zu bedeuten hat, dann wende dich an den Autor. Er ist der Einzige, der dazu autorisiert ist, die Schrift zu deuten und auszulegen. In 2. Petrus 1, Verse 20 und 21 heißt es, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Kein Mensch kann sagen, ich weiß genau, dass es das und das bedeutet. Der Einzige, der dazu autorisiert ist, die Schrift zu deuten, ist der Heilige Geist selbst. Wir lesen weiter. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Petrus unterstreicht wiederum, was Paulus bereits sagte. Die Autorität hinter der Schrift, der Ursprung ihrer Inspiration, ist der Heilige Geist. Du könntest nun mit Recht einwenden, die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, wären doch in vielen Fällen schwach und fehlbar gewesen. Und tatsächlich werden viele ihrer Sünden in der Bibel beschrieben. Meiner Meinung nach ist das ein Zeichen der Authentizität der Bibel, dass sie die Sünden der Leute nennt, die sie geschrieben haben. Heutzutage würden viele Leute ihre Sünden unter den Teppich kehren, verbergen und versuchen, sich als unfehlbar auszugeben. Kein Autor eines Buches der Bibel tut das. Sogar die schwerwiegenden Sünden eines David, der immerhin die meisten Psalmen verfasst hat, sind für jedermann lesbar in der Bibel verzeichnet. Wie kann nun die Bibel unfehlbar sein, obwohl sie von Menschen geschrieben wurde, die fehlbar sind? Eine fantastische Antwort auf diese Frage finden wir in einem ganz schlichten Psalmvers, Psalm 12, Vers 7. Die Worte des Herrn sind reine Worte wie Silber, das in einem Brennofen aus Lehm geläutert wurde, siebenmal gereinigt. Dieser Vers veranschaulicht, wie die Menschen früher Metall veredelten. Man baute einen Brennofen aus Lehm, heizte ihn an und legte dann das Metall hinein, um es zu läutern. Dieses Bild besteht aus drei Komponenten. Der Brennofen aus Lehm, das ist das menschliche Werkzeug. Er ist lediglich aus Lehm gemacht. Das Feuer, das ist der Heilige Geist, der das Silber reinigt. Und das Silber, das ist die Botschaft. So wird deutlich, wie fehlbare Männer und Frauen zu Kanälen werden können, durch die ein inspiriertes und authentisches Wort Gottes entsteht. Ich wiederhole die drei Komponenten. Der Brennofen aus Lehm ist der menschliche Körper. Das Feuer ist der Heilige Geist. Das siebenmal geläuterte, absolut reine Silber ist die Botschaft Gottes. Die Zahl sieben, siebenmal gereinigt, steht in der Bibel für zwei Dinge, für den Heiligen Geist und für Vollkommenheit. Vollkommenheit ist ein Werk des Heiligen Geistes. Die Bibel kam zwar durch Gefäße aus Lehm, schwache, fehlbare, sündhafte Männer und Frauen, zu uns, wurde jedoch siebenmal durch das Feuer des Heiligen Geistes gereinigt. Deshalb ist sie durch und durch zuverlässig. Nun müssen wir uns fragen, wie Jesus selbst zur Bibel stand, denn da wir seine Jünger sind, ist er in allem unser Vorbild. Wie stand er zur Bibel? Wir betrachteten bereits heute Morgen Johannes 10, 35. Doch schlagen wir diese Stelle noch einmal auf. Wir brauchen keine anderen Stellen dazu aufschlagen. Johannes 10, 35. Es geht hier um eine Diskussion mit jüdischen Geistlichen, mit der wir uns nicht näher zu befassen brauchen. Jesus sagte, so er, da ist Gott gemeint, die Götter nennt, zu welchen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Ich wies schon heute Morgen darauf hin, wiederhole es jedoch noch einmal, in diesem Vers gibt Jesus der Bibel die zwei Namen, derer sich seine Nachfolger bis auf den heutigen Tag am häufigsten bedienen, das Wort Gottes und die Schrift. Wenn es heißt, die Bibel sei das Wort Gottes, so bedeutet das, dass sie von Gott ausgeht. Sie ging nicht von Menschen aus, sondern vom Himmel, von Gott selbst. Und wenn hier von der Schrift die Rede ist, ist all das gemeint, was schriftlich aufgezeichnet wurde. Gott sagte viele Dinge, die nicht schriftlich aufgezeichnet sind, doch seine Worte, die in der Schrift, also der Bibel, aufgezeichnet sind, sind zu unserem ganz speziellen Nutzen. Sie enthalten all die Dinge, die für uns heilsnotwendig sind. Im Grunde fasst der letzte Satz dieses Verses die Haltung Jesu zusammen. Wir beschäftigten uns bereits heute Morgen damit, doch wäre es gut, es noch einmal zu wiederholen. Die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Man kann der Autorität der Schrift nicht deutlicher und umfassender beschreiben als mit diesem kleinen Satz, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Ich möchte euch auffordern, mir wie heute Vormittag diese Worte noch einmal nachzusprechen. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Noch einmal. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Vergesst nun eins nicht, Gott zieht euch zur Rechenschaft für das, was ihr eben gesagt habt, denn er erwartet von euch, dass ihr die Autorität der Schrift in jedem Bereich eures Lebens akzeptiert. Betrachten wir nun, wie Jesus selbst die Schrift einsetzte. Auch darin ist er uns ein Vorbild. Wir schlagen Matthäus 4 auf und lesen, wie Jesus in der Wüste von Satan versucht wurde. Matthäus 4, doch wir brauchen auch noch die letzten Verse von Matthäus 3. Am Ende von Matthäus 3 wird geschildert, wie Jesus von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wird. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden aufgetan, und der Geist Gottes kam wie eine Taube auf ihn und blieb auf ihm. Der letzte Teil ist sehr wichtig, der Heilige Geist blieb auf ihm. Der Heilige Geist ist schon zu verschiedenen Zeiten auch auf einige von uns gekommen, aber er ist nicht immer geblieben, weil wir Dinge sagten oder taten, mit denen er keine Gemeinschaft haben konnte. Jesus sagte oder tat nie etwas, das den Heiligen Geist betrübt, beziehungsweise die Taube verscheucht hätte. Dann heißt es, und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nun möchte man meinen, nach so einem Erlebnis wäre im Leben Jesu immer alles glatt gelaufen. Er war sowohl vom Vater als auch vom Geist und vom Propheten Johannes dem Täufer bestätigt worden. Aber es kam anders. Unmittelbar danach wurde Jesus in die Wüste geführt, wo er 40 Tage fastete und von Satan versucht wurde. Deshalb sage ich euch, glaubt bloß nicht, der Segen Gottes würde euch immer ein einfaches Leben bescheren. In gewisser Hinsicht macht er dein Leben womöglich schwieriger. Satan widersetzt sich jenen ungleich mehr, die von Gott gesalbt sind. Im Lukas-Evangelium heißt es, Jesus sei vom Geist in die Wüste geführt worden, sei jedoch am Ende der 40 Tage in der Kraft des Heiligen Geistes wieder herausgekommen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Vom Geist Gottes geführt werden, ist etwas anderes, als in der Kraft des Geistes zu leben und zu wirken. Jesus war erst dazu in der Lage, nachdem er diesen Konflikt mit Satan ausgestanden und gewonnen hatte. Dies wird auch jedem von uns widerfahren, mehr oder weniger intensiv. Wir werden Versuchungen widerstehen und Widerstand überwinden müssen, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben wollen. Als Satan in Matthäus 4 auf Jesus zuging, versuchte er als allererstes Zweifel in ihm zu wecken. Das ist fast immer die erste Strategie Satans. Er wird nicht gleich am Anfang das Wort Gottes abstreiten, sondern es zunächst einmal in Frage stellen und dich dazu bringen, es zu bezweifeln. Das hat in der Kirchengeschichte schon so oft funktioniert, dass er sich nie eine andere Vorgehensweise überlegen musste. Diese Taktik scheint immer zu funktionieren. Lass nicht zu, dass sie auch bei dir funktioniert. Lesen wir nun, was Satan in Matthäus 4,3 als erstes zu Jesus sagte. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Gott hatte eben erst vom Himmel herab gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn. Doch Satan wollte Jesus nun dazu bringen, diese Worte Gottes zu bezweifeln. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann beweise es. Mach aus diesen Steinen Brot. Jesus aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben. Eine Bemerkung am Rande, es ist doch schon interessant, dass alle drei Antworten, die Jesus dem Satan gibt, aus einem einzigen Buch der Bibel stammen, nämlich aus dem 5. Buch Mose. Es ist auch interessant, dass weder Jesus noch der Teufel die Autorität des 5. Buchs Mose anzweifelten. Warum also sollten wir unsere Zeit damit verschwenden, es in Zweifel zu ziehen? Hier sehen wir also, wie Jesus mit Versuchung umging. Dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig. Er konterte die Versuchung, indem er ihr das geschriebene Wort Gottes entgegenhielt. Es steht geschrieben. Glaub nicht, du seist clever genug, um mit dem Teufel zu argumentieren. Er ist viel cleverer als du. Schließlich ist er schon sehr, sehr lange im Geschäft. Versucht nicht, ihn mit deinen Argumenten zu überzeugen, sondern halt ihm die Schrift entgegen. Jedes Mal, wenn Jesus versucht wurde, sagte er, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und immer wenn Jesus dies sagte, wechselte Satan das Thema. Er wusste, dass er der Schrift nichts entgegenzusetzen hatte. Lass nicht zu, dich der Versuchung hinreißen zu lassen, Satan mit deiner Philosophie oder deiner Theologie zu überwinden. Antworte ihm vielmehr mit dem geschriebenen Wort Gottes. Jesus machte nicht denselben Fehler wie Eva. Gehen wir zurück an den Anfang der Menschheitsgeschichte und lesen wir die ersten Verse von 1. Mose 3. Und die Schlange, die Verkörperung Satans, war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Worauf zielte die erste Versuchung ab? Zweifel. Wenn du erst einmal zweifelst, kommt als nächstes der Unglaube und als anschließend der Ungehorsam. Vergiss das nie, gib dem Zweifel keinen Raum. Eva machte also den Fehler zu glauben, sie könnte dem Teufel auf seiner Ebene begegnen und ihm etwas entgegenhalten und gab ihm eine Antwort, wir dürfen von jedem Baum essen. Sie wollte nicht akzeptieren, dass es irgendwelche Einschränkungen gab, außer von dem in der Mitte des Gartens, dem Baum des Lebens. Sie fügte hinzu, Gott hätte über die Früchte des Baumes gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterben. Achtet nun auf die Antwort des Teufels. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Darauf zielt er ab. Er beginnt, indem er Dinge in Frage stellt, doch dann leugnet er sie. Und wenn ihr die Kirchengeschichte der vergangenen 100 Jahre studiert, studiert, werdet ihr eins feststellen: immer wenn Satan Theologen, Predigern oder wen auch immer dazu überreden konnte, die Schrift in Frage zu stellen, brachte er diese Leute auch an den Punkt, an dem sie im Grunde leugneten. Begebt euch nicht auf diesen glitschigen Pfad, der nach unten führt. Die Schrift hat absolute Autorität. Sie ist das Wort Gottes. Akzeptiert sie, lebt mit ihr, haltet sie dem Teufel entgegen. Er kann dem geschriebenen Wort Gottes nichts entgegensetzen. Paulus sagt in Epheser 6,17, nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Ihr wisst vielleicht, dass es im Griechischen zwei Worte für das Wort gibt. Einmal Logos und einmal Rhema. Logos ist der allumfassende ewige Ratschluss Gottes. Rhema ist ein ausgesprochenes Wort Gottes. In diesem Epheserbrief steht Rhema. Nehmt das Schwert des Geistes. Das ist das Rhema, das ausgesprochene Wort Gottes. Wenn ihr euch mit dem Teufel auseinandersetzen müsst, dann sprecht dabei das Wort Gottes aus. Die Bibel bietet dir keinen Schutz, wenn sie in deinem Bücherregal steht. Auch nicht, wenn sie auf deinem Nachttisch liegt. Sie wird nur wirksam, wenn du sie zitierst. Du musst das Wort in den Mund nehmen und selbst aussprechen. Dann wird es zu einem scharfen, spitzen Schwert, vor dem der Teufel zurückweicht. Er hat dem nichts entgegenzusetzen. Untersuchen wir auch noch, was Jesus über die Autorität des geschriebenen Wortes Gottes sagt. Ihr erinnert euch, dass ich sagte, die Schrift sei das niedergeschriebene Wort Gottes. Und Jesus sagt in Matthäus 5, 17 bis 18, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Das Gesetz und die Propheten war die jüdische Bezeichnung für das, was wir Altes Testament nennen. Das Gesetz und die Propheten. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Was ist mit Jota und Strichlein gemeint? Was Jota oder Jot im modernen Hebräisch bedeutet, es ist der kleinste Buchstabe des hebräischen Alphabets und das Strichlein ist ein kleiner Haken auf einem Buchstaben, um diesen von einem ähnlichen Buchstaben zu unterscheiden. Das sind also die zwei kleinsten Zeichen im Text der Schrift. Und Jesus sagte, kein einziges dieser Zeichen werde je vergehen. Das weist eindeutig darauf hin, dass Jesus die absolute Autorität des geschriebenen Wortes Gottes anerkannte. Er meinte hier nicht das gesprochene Wort Gottes, weil nämlich Jota und Strichlein Begriffe sind, die nur für geschriebene Texte relevant sind. Jesus stand voll und ganz hinter der absoluten Autorität des geschriebenen Wortes Gottes. Im 22. Kapitel des Matthäus-Evangeliums spricht Jesus gegen Ende seines Dienstes auf Erden mit Sadduzäern, den Liberalen seiner Zeit, Menschen, die die Autorität der gesamten Schrift nicht akzeptierten, sondern nur die Autorität des Pentateuch, also der fünf Bücher Mose. Sie stellten die Lehre in Frage, dass es eine Auferstehung von den Toten geben werde. Sie kamen mit einer recht cleveren Frage zu Jesus, doch dieser antwortete ihnen folgendermaßen, Matthäus 22, 31 bis 32. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Achtet genau darauf, wie Jesus diese Schriftstelle anwandte. Die Worte, die er zitierte, waren etwa 14 Jahrhunderte zuvor von Mose niedergeschrieben worden. Es handelte sich dabei um Worte, die der Herr direkt zu Mose gesprochen hatte, doch Jesus behandelte sie nicht so, als wären sie lediglich 1400 Jahre zuvor an Mose ergangen. Das ist sehr vielsagend und wichtig. Er sagte vielmehr, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott? Versteht ihr? Die Bibel ist nie veraltet. Sie ist keine Sammlung weiser menschlicher Gedanken. Sie ist Gott. Und selbst wenn sie vor 3000 Jahren geschrieben wurde, spricht Gott darin heute immer noch zu dir. Das ist die Autorität der Schrift, so wie Jesus sie verstand. Wir müssen auch noch darüber nachdenken, inwieweit das Leben Jesu eine Erfüllung der Schrift war. Wenn man das Neue Testament durchliest, fällt einem auf, dass an 18 verschiedenen Stellen davon die Rede ist, etwas sei im Leben Jesu geschehen, damit die Schrift erfüllt werde. Mit anderen Worten, er glaubte der Schrift nicht nur, er verkündete sie nicht nur, sondern er gehorchte ihr. Sein ganzes Leben war die Verwirklichung der Schrift. Zur Veranschaulichung könnte man verschiedene Aspekte seines Lebens herausgreifen, doch wir wollen uns auf vier beschränken: seine Geburt, sein Leben als Mensch, seinen Tod und seine Auferstehung. Diese vier Dinge seien geschehen, wie die Bibel sagt, damit die Schrift erfüllt werde. Jesus hätte die Autorität der Schrift nicht eindringlicher und anschaulicher bestätigen können. Befassen wir uns nun mit dem Neuen Testament. Welche Autorität steht hinter dem Neuen Testament? Es überrascht euch vielleicht, aber es ist dieselbe Autorität, die auch hinter dem Alten Testament steht. Befassen wir uns mit zwei Schriftstellen, in denen Jesus zu seinen Jüngern sprach. In Johannes 14, 25 bis 26 verabschiedet sich Jesus von seinen Jüngern. Er bereitet sie darauf vor, dass er weggehen wird und sagt: Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile, der Beistand aber, der Heilige Geist. Das ist der Titel des Heiligen Geistes, der Beistand, der Helfer. Manchmal wird er auch als Tröster bezeichnet. Der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Daraus folgern wir, dass die Autorität hinter der Schrift der Apostel die Autorität des Heiligen Geistes ist. Den Worten Jesu zufolge wird er zwei Dinge tun. Alles, was ich euch nicht gelehrt habe, wird er euch lehren, und an alles, was ich euch gesagt habe und ihr vielleicht wieder vergessen habt, wird er euch erinnern. Somit stützen sich die Berichte der Evangelien nicht auf menschliches Erinnerungsvermögen, sondern auf die Wahrheit des Heiligen Geistes. Dieser Aspekt wird in Johannes 16, 12 bis 14 noch einmal verdeutlicht. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber er, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, ich möchte darauf hinweisen, dass Jesus hier die Regeln der Grammatik durchbricht, um hervorzuheben, dass der Heilige Geist kein Es, sondern ein Er ist. Ich kann nicht näher darauf eingehen, weil es zu kompliziert wäre. Doch den Regeln der griechischen Grammatik zufolge hätte er Es sagen müssen. Aber er sagte Er. Ihr müsst unbedingt verstehen, dass der Heilige Geist kein Es ist, er ist ein Er, eine Person. Eure Beziehung zu ihm muss wie die zu einer Person sein. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Auch hier sagt Jesus wieder: Jede Lehre, die wir brauchen und noch nicht empfangen haben, würde uns durch den Heiligen Geist zuteil werden. Dann fährt er fort: Denn er wird nicht aus sich selbst oder von sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Das ist eine weitere herausragende Eigenschaft des Heiligen Geistes. Er wird stets Jesus verherrlichen. Sobald ihr mit geistlichen Manifestationen konfrontiert werdet, die nicht Jesus verherrlichen, sondern einem Menschen oder einer bestimmten Strömung die Ehre geben, könnt ihr sicher sein, dass nicht der Heilige Geist dahinter steckt. Der oberste und höchste Dienst des Heiligen Geistes besteht darin, Jesus zu offenbaren und zu verherrlichen. Das ist eine gute Möglichkeit, die Geister zu prüfen. Die Bibel fordert uns auf, die Geister zu prüfen. Ihr könnt prüfen, ob etwas vom Heiligen Geist ist oder nicht. Eine sichere Möglichkeit, etwas zu prüfen, ist die Frage: Wird Jesus dadurch verherrlicht? Es kann sich womöglich sehr geistlich anhören, es kann mit lauter, wohlklingender Stimme vorgetragen werden, aber dennoch ist es nicht vom Heiligen Geist, weil dieser niemand anderen verherrlicht als allein Jesus. Sobald ein Mensch anfängt, die Ehre für sich selbst zu beanspruchen, sagt der Heilige Geist: Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Ihr könnt weitermachen, aber ohne mich. An genau diesem Punkt sind viele, viele geistliche Dienste, an die ich mich noch erinnern kann, auf Abwege geraten. Ich könnte all die Dienste gar nicht aufzählen, die zugrunde gingen, weil Menschen die Ehre für sich beanspruchten, die der Heilige Geist nur Jesus geben wird. Ich sage euch eins, ich persönlich bin immer dieser Gefahr mir sehr bewusst gewesen. Immer wieder hinterfrage ich mich, gebe ich Jesus die Ehre oder versuche ich, den Leuten einzureden, Derek Prince sei ein wichtiger Mensch. Derek Prince ist ein Sünder, der durch die Gnade Gottes gerettet wurde. Gehen wir nun weiter zu einem wirklich interessanten und wichtigen Thema, dem Wesen des Wortes Gottes. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. In Hebräer 4, Vers 12 finden wir eine Art Analyse dessen, was das Wort Gottes eigentlich ist. In Hebräer 4, 12 steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. In weiteren wird das Wort erneut mit Schwert verglichen und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes ist also nicht tot. Es sind nicht nur schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Es sind nicht nur Laute, die aus dem Mund eines Predigers kommen. Das Wort Gottes lebt, es ist lebendig, und wo es hinkommt, bringt es Leben. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam.